Die Kinotipps bei Detektor FM.
Hallo Andreas.
Hallo Anna, wie viel Prozent deines Gehirns benutzt du?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe natürlich keine Ahnung. Es gibt ja Theorien, die vermuten, dass es tatsächlich nur 10 sind. Da würde ich noch einen drauflegen und sage, ich benutze 11.
Hervorragend. Warum ich dir diese Frage zum Einstieg unseres Gesprächs stelle, hat einen ganz konkreten Hintergrund, nämlich der Film Lucy von Luc Besson und Samuel L. Jackson sagt diese Zeile in diesem Film und hat es auch in den Trailer geschafft und wurde natürlich auch schon hoch diskutiert die vergangene Woche. Wie viel Prozent des Gehirns beansprucht denn der Film Lucy? Ist das leichte Kost oder ist das schon auch so richtiges Blockbuster-Kino mit Anspruch?
Es ist so eine interessante Mischung daraus, weil der Film natürlich eben damit spielt, dass Lucy, gespielt von Scarlett Johansson, durch einen nicht geplanten Drogenunfall beim Schmuggeln verteilt sich eine neue Designerdroge in ihrem ganzen Körper. Wir folgen dieser Droge richtig, wie das aus Dr. House-Folgen eigentlich kennen, einmal quer durch den ganzen Körper und sie wird tatsächlich unglaublich klug dadurch. Ihre Gehirnleistung steigert sich von 10 auf 100%. Sie merkt es selbst, sie kann immer mehr, sie wird nicht nur schöner, was sie ja sowieso schon ist, sondern auch immer klüger und verwandelt sich ein bisschen in so eine männermordende Übermensch-Allzweckwaffe. Wenn man dieses ganze Drogending mal weglässt, ist es eigentlich nur ein astreiner Actionfilm, in dem Scarlett Johansson eine Horde Asiaten einmal rund um den Globus jagt und am Ende in Paris landet. Aber mit diesem Aspekt, was könnte unser Körper eigentlich alles? Bei 28% kann sie zum Beispiel Radiowellen etc. steuern, magnetische Wellen. Sie ist eigentlich überall, kann sich durch das ganze Internet, beziehungsweise ja eigentlich so durch den Raum, überall mit ihren Gedanken hin manövrieren, Leute beobachten, macht das natürlich auch am Ende bei 100%. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen in die Richtung, in die Transcendence, dieser Film von Wally Pfister mit Johnny Depp vor ein paar Monaten, der großartig gescheitert ist an dieser Idee der Omnipräsenz. Lucy ist das, was Transcendence eigentlich sein wollte und überraschenderweise gar nicht mal so unklug bei der ganzen Geschichte.
Macht des Geistes ist ein gutes Stichwort. Es gibt einen weiteren Film diese Woche, wo es eigentlich darum geht, wie man auch seinen eigenen Geist und sein eigenes Seelenleben entdecken kann. Hectors Reise und die Suche nach dem Glück.
Ein Film, der eigentlich in eine ganz andere Richtung zielt, obwohl er auch ein bisschen kleiner Star besetzt ist. Simon Pegg spielt hier diesen Hector, ist eine berühmte Buchvorlage, ich kannte sie bis zum Film leider nicht. Ein exzentrischer, aber doch ja ein bisschen liebenswert nerdiger Psychiater in London, der merkt, dass er seinen Patienten nicht mehr weiterhelfen kann und dann beschließt, das Glück zu suchen, um nicht nur selber glücklicher zu werden, sondern auch seinen Patienten irgendwie Glück bieten zu können oder eine Anleitung zum Glücklichsein. Der macht sich dann auf eine kleine Weltreise, fährt erst nach China in eine Metropole, dann in die chinesischen Berge zu einem buddhistischen Tempel, landet in einem Township in Südafrika, um am Ende dann seine vermeintliche Jugendliebe in L.A. nochmal zu treffen. Und der Schlaf wandelt ein bisschen einmal rund um den Globus, macht sich dabei Notizen, findet raus, dass Glück ganz verschiedene Sachen sein können, wie zum Beispiel auch einfach nur Süßkartoffeleintopf oder ein Punkt, den er relativ schnell wieder verwirft, weil er damit auch ein bisschen negative Erfahrungen macht, zwei Frauen gleichzeitig zu lieben. Es ist ein mit Kalendersprüchen vollgespickter Film, so eine Mischung aus Eat, Pray, Love und das merkwürdige Leben des Walter Mitty. Es ist so ein Stück weit esoterische, leichte Kinokost. Aber trotzdem kommt man am Ende dann doch irgendwie als glücklicher Mensch aus dem Kino.
Als glücklicher Mensch aus dem Kino kommen, das ist doch ein wirklich sehr schönes Urteil über einen Film. Ich persönlich tue mich so ein bisschen schwer, nach dem, was ich bisher davon gesehen und gehört habe, ein versöhnliches Urteil über Saphirblau zu fällen, die Fortsetzung von Rubinrot. Und vielleicht kannst du mir ja helfen, einen positiven Zugang zu dieser Art Film zu finden. Mir ist das so ein bisschen schwer gefallen, um ehrlich zu sein.
Ja, da bin ich, um ehrlich zu sein, leider auch die komplett falsche Person, denn ich habe mich über Rubinrot schon total geärgert. Eine deutsche Literaturverfilmung, Jugendbuchliteraturverfilmung. Kerstin Gier hat hier einen Dreiteiler geschrieben, die Edelstein-Trilogie. Smaragdgrün wird dann noch kommen, um zwei junge Menschen, die ein Zeitreisegehen in sich haben, gegen Geheimbünde und Logen kämpfen müssen, einen Chronographen retten müssen. Das Ganze deutsch produziert. Veronika Ferres taucht auf einmal auf. Der Film springt die ganze Zeit in den Zeiten, weil diese beiden Teenager einfach wirklich durch die Jahrhunderte reisen, um irgendwelche Dinge zu erledigen, also so schnitzeljagdmäßig Sachen abzuhaken. Es wirkt ein bisschen wie Twilight für sehr, 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 sehr Arme. Ein ganz furchtbarer Film, also etwas, womit ich überhaupt nicht warm werde, weil es einfach nur hochnotpeinlich wirkt, diese ganze Geschichte. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass Smaragdgrün das Ganze dann nochmal als krönenden Tiefpunkt im nächsten Jahr abschließen wird. Also eine Filmtrilogie, um die ich, wenn ich denn könnte, einen ganz, ganz großen Bogen gemacht hätte und eigentlich jetzt im Nachhinein noch Schmerzen das Geld dafür verlangen müsste, mir das angeguckt zu haben. Irgendwie, glaube ich, sind wir dann vielleicht auch einfach zu alt dafür.
Das ist natürlich auch eine Kategorie, die man immer mal in Betracht ziehen muss. Das Alter des Zielpublikums und das Alter der Rezensenten, die darüber sprechen. Aber ich bin froh, du hast mir zumindest Beruhigung gegeben. Es liegt nicht an mir, dass ich diesen Trailer extrem verstörend fand.
Nein, überhaupt nicht. Also es liegt tatsächlich eher am Film und mit gesundem Menschenverstand ist das eigentlich einfach nicht zu ertragen.
Gesunder Menschenverstand und Ertragen ist auch ein interessantes Stichwort für den Film, den du uns mitgebracht hast, den abschließenden Film für diese Woche. Es handelt sich quasi um so eine Art Metafilm, ein Film über die Filmbranche und er trägt den wunderbarsten Titel, den ein Film seit langem getragen hat. Männer zeigen Filme und Frauen ihre Brüste. Was hat die Regisseurin dieses Films angestellt?
Sie hatte etwas gemacht, was ich glaube, so ein Stück weit auch am Rande der Legalität war oder Illegalität in dem Fall eher. Die Regisseurin Isabel Suber ist 2012 mit einem Kurzfilm, den sie gedreht hat, nach Cannes eingeladen worden zum Filmfestival und hat daraus so eine Art ja, Guerilla-Projekt gemacht, denn sie hat eine Schauspielerin ihre Identität gegeben, also die Schauspielerin hat sich als Regisseurin akkreditiert, um sich diesen ganzen Zirkus anzugucken und ist eben von Isabel Suber begleitet worden mit der Kamera. Ihr an die Seite hat sie noch einen Schauspieler als Produzenten gestellt und die beiden versuchen jetzt irgendwie man muss es eigentlich so sagen, zu überleben. Also dieses Festival mit all seinen verstörenden Höhen und Tiefen, mit all diesen Partys, den Geschäftsessen. Es ist eigentlich ja so ein freiwillig ungewollter Blick hinter die Kulissen, der an manchen Stellen doch ein bisschen entlarvend ist, weil ja eben doch Männer zeigen Filme und Frauen dann doch ihre Brüste an der Korsett. Es ist eigentlich, du hast es eben gesagt, der Film, der sich orientiert an seinem Publikum und an seinen Rezensenten. Also das ist tatsächlich ein Film, der, glaube ich, vor allem Spaß macht, wenn man diesen ganzen Zirkus-Filmindustrie kennt oder auch mal mag, weil es einfach total absurd ist, wie sie es wirklich schafft, eigentlich sich selbst und alle anderen Beteiligten in diesem Film zu desillusionieren. Also ein Projekt, was filmisch vielleicht die ein oder andere Schwäche hat, dieser dokumentarisch wirkende Film, aber trotzdem irgendwie Spaß gemacht hat beim Gucken.
Also während die Leute, die in der Industrie sind und die diese ganzen Leute, man kann sich das ja gar nicht vorstellen, ja, so Beiführdamen für die Pressetermine, die Leute organisieren und dieses ganze Drumherum und dieses Aufgeregte und der Limousinenservice, wird das vorgeführt oder eher abgebildet?
Es wird beim Abbilden so ein Stück weit vorgeführt. Es ist halt teilweise schon so ein bisschen, es geht auch um die menschliche Komponente zwischen der Regisseurin oder der vermeintlichen Regisseurin und ihrem Produzenten, die beide mit unterschiedlichen Erwartungen nach Cannes gefahren sind und sich einfach auch ein Stück weit des Films über die ganze Zeit einfach nur streiten, über die Träume, die sie ja haben, die Wünsche, mit denen sie nach Cannes gefahren sind und die dann eigentlich schon am Flughafen zerplatzen, weil sie natürlich auch zu Pitchings fahren. Sie sind auf der Arte-Yacht bei der Arte-Party, das ist irgendwie so für alle Deutschen beteiligt, kann so mit der wichtigste Abend, wo auch natürlich Projekte vorgestellt werden und sie die ganze Zeit versuchen, eine Arte-Redakteurin hinterher zu laufen, um ihr neues Projekt zu pitchen und wie sie da scheitern, also wie, wo man auch mal sieht, wie das Ganze so ein Stück weit hinter den Kulissen abläuft und man wirklich versucht, sich selbst und natürlich auch ein Stück weit seine Seele zu verkaufen, um das nächste Projekt zu machen.
Die körperlose Scarlett Johansson als Lucy im Luc Besson-Film und eine Dokumentation über das Filmbusiness in Cannes. Männer zeigen Filme und Frauen ihre Brüste. Das sind die Tipps diese Woche von Anna Wollner. Vielen Dank, Anna.
Gern geschehen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.